Herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen haben sich im Heimkino auf Netflix Train Dreams angeschaut von Clint Bentley. Ein Film von 2025, der jetzt für den Oscar nominiert ist als bester Film und als bestes adaptiertes Drehbuch. Und im Mittelpunkt steht ein Mann, der so mal grob Anfang des 20. Jahrhunderts als Holzfäller unterwegs ist, unter anderem um den Weg frei zu machen für die Eisenbahn, die jetzt endgültig überall hinfahrt. Und ja, er ist ein ganz, ganz ruhiger, ganz einfacher Mann, der auch irgendwie so keine Ambitionen hat und keinen Platz in der Welt, bis er seine Frau Gladys kennenlernt. Und gespielt von Felicity Jones, er wird gespielt von Joel Edgerton. Und da beginnt sein Leben plötzlich wieder einen Sinn zu haben und sie bauen so ein kleines Haus und sie haben eine Tochter und er verschwindet immer wieder, um seinem Leben als Holzfäller nachzukommen, kehrt wieder zurück. Aber so idyllisch, wie das zwischendurch ist, bleibt es nicht und es gibt große Verluste und das ist ein einsamer Mann, der, ja, versucht sein Leben irgendwie weiterzuleben und irgendwie zu verstehen, was in seinem Leben passiert. Das ist ein unglaublich melancholischer Film. Ich hatte früher ja immer so einen Sicherheitsabstand zu allen melancholischen Büchern und melancholischen Filmen gehalten. Da hätte ich jetzt eigentlich hier auch auf Sicherheitsabstand gehen sollen, weil das ist schon ein sehr, sehr melancholischer und trauriger Film. Es geht doch sehr stark um Verlust und was der Platz eigentlich für jemand im Leben ist, wenn alles so vergänglich ist und wenn das, was im Leben wirklich schön ist und zählt, dann wieder verschwindet. Und, das muss ich dich jetzt gleich fragen, Johanna, das ist ein Film, der sehr stark durchscheinen lässt, dass es eine Verfilmung einer Novelle ist, weil wir immer wieder den Erzähler im Roman hören, wie er im Film immer wieder erzählt. Und zwischendurch werden ganze Zeitläufe im Film werden praktisch erzählt, zusammengefasst und kommentiert. Und das mag ich eigentlich grundsätzlich nicht so sehr. Und hier hat es mich weniger gestört als in anderen Filmen. Aber gewünscht hätte ich mir es, glaube ich, nicht. Wie hast du den Erzähler empfunden?
Ich glaube, nicht ganz unähnlich wie du. Also es ist sehr offensichtlich und der Film macht überhaupt keinen Hehl daraus. Wie die ganze Art, wie es erzählt wird, nicht nur die Sätze, die gesprochen werden aus dem Off, sondern auch, wie sozusagen durch diese Handlung geführt ist. Es ist sehr wie ein Roman oder eine Novelle. Und es gibt trotzdem Passagen, lange Passagen in diesem Film, bei denen es funktioniert, wo sozusagen die Illustration dessen, was erzählt wird, einfach so schön ist und so gelungen, dass der Film schon für sich abhebt und sich von seinem, glaube ich, Ausgangsmaterial löst. Aber es gibt auch immer mal wieder Sätze und Passagen, wo man denkt, erstens, ihr hättet darauf verzichten können. Der Film hat eigentlich schon alles mit seinen Bildern ausgesagt, ohne dass ihr es nochmal hättet aussprechen müssen und explizit machen müssen. Und es gibt, wie gesagt, manche Stellen, gerade zum Beispiel den allerletzten Satz oder sowas, der war mir dann einfach zu on the nose, ja, also zu direkt und zu sehr, okay, ich fasse euch jetzt nochmal die Message dieses Filmes zusammen. Und deswegen bin ich auch ein bisschen zweigeteilt, was jetzt die Erzählweise betrifft in diesem Film.
Tatsächlich, die Sätze am Ende sind eigentlich der perfekte Abschluss für einen Roman, aber sie sind nicht der perfekte Abschluss für einen Film. Das stimmt, ja. Also für mich hat der Film tatsächlich davon gelebt, wie er das visualisiert. Also wie er das erzählt, nicht so unbedingt, aber mal abgesehen von den sehr starken Darstellern, hat der Film auch Wege gefunden, wie er die Charaktere zeigt und wirklich das auch, das, was man sieht, mit Bedeutung aufzuladen. Also wir haben zum Beispiel eine Figur, die von William H. Macy gespielt wird, der ist immer bei diesen Holzfällertruppen dabei, aber er ist nicht wirklich ein Holzfäller, er ist für die Sprengung zuständig. Also die meiste Zeit ist ein älterer Mann, der da rumsitzt und ständig redet, während alle anderen arbeiten. Und die Kamera fängt das so großartig ein, weil häufiger mal mit einer Nahaufnahme von ihm anfängt und man hört ihn und sieht ihn reden und dann zieht die Kamera langsam auf und sieht, dass da 30, 40 Männer drumherum arbeiten und auch gar keine Zeit haben, ihm zuzuhören. Und das ist so wunderbar, weil das diese Figur charakterisiert, ohne dass man eben einen Erzähler braucht, der noch irgendwie was dazu sagt. Und auch das, wie das Baumfällen gedreht wird. Es gibt ganz am Anfang eine Szene, da fällt die Kamera mit dem Baum. Also die Kamera ist auf dem Baum. Ja, und ein anderes Mal fällt der Baum nur wenige Meter von der Kamera runter. Gut, dass die Holzfäller im Film wussten, was sie da tun, aber da waren richtig, richtig starke Bilder drin, auch der Verzicht auf künstliches Licht, dass man häufig so milde, auch manchmal so Abendstimmungen hat, die man halt mit nichts irgendwie künstlich erzeugen kann, die dann halt auch wirklich nicht nur schön sind, sondern genau diese Atmosphäre von Vergänglichkeit halt auch wirklich perfekt einfangen.
Also wo der Film halt voll mich abholt, ist das Setting. Und ich liebe es immer, wenn mich Filme in eine Welt mitnehmen, die ich davor nicht kannte und die, wo ich ohne den Film nie reingekommen wäre. Und der Film, der verortet diese Geschichte von diesem Mann so sehr in einer Zeit und in einem Ort und in eine Landschaft hinein, das begeistert mich immer sehr, wenn Filme das können. Ja, weil man lernt so viel, man fühlt so viel, wie die Menschen, die damals gelebt haben, wie deren Welt aussah. Und mir gibt es immer super viel. Und ich bin immer so dankbar für so Filme, die sich so ein Thema aussuchen, anstatt irgendwie die 1.000.000. Geschichte über Menschen in L.A. zu erzählen. Ja, und das mochte ich einfach sehr. Und ja, und auch thematisch, obwohl ich, wie gesagt, einiges so ein bisschen dann zu message-driven fand in dem Film, also zu sehr auf die Botschaft gemünzt. Ich kann nicht leugnen, dass diese Botschaft doch bei mir sehr, sehr viel in Schwingen bringt. Und diese Frage, warum man eigentlich da ist und ob man welche Bedeutung dein kleines Leben im großen Ganzen Gefüge dieser Welt hat. Ich finde, das ist schon auch immer eine Frage, die bei mir sehr gut funktioniert und resoniert. Ja, und deswegen ist der Film schon ist sozusagen in dem Venn-Diagramm meiner Interessen ist er sehr gut aufgestellt. Plus, was ich jetzt auch noch sagen muss, also ich musste doch eine ganze Reihe in Szenen irgendwie meine Tränen auch zurückhalten, weil also die Bilder von ihm mit seiner Tochter, die sind, also dieses kleine Mädchen, die mich sehr an meine Nichte erinnert, also die ganze Art und wie sie aussieht und wie die beiden interagieren, das ist schon extrem berührend, ja, also und der Film fängt schon ein, es ist nicht sozusagen nur ein Klischee, die Familie, die Frau und das Kind, das dem Mann irgendwie Bedeutung verleiht, ja, das ist ja irgendwie schon so ein bisschen auch ein Klischee, aber die Art und Weise, wie diese Interaktion zwischen ihm und seiner Tochter erzählt wird und wir kriegen ständig wieder diese kleinen Rückblenden, diese Erinnerungsfetzen. Also hat mich schon erwischt, ja. Und da musste ich schon ein paar Mal ziemlich durchatmen.
Klar ist dieses Bild von diesem Paar und dann diesem Kind ist natürlich so ein Archetyp, ja, das ist klar. Aber die Art und Weise, mit welchen kleinen Momenten das gezeigt wird, ist halt unglaublich, ja, authentisch, aufrichtig. Es ist so, dass es mit kleinen Bildern wirklich einfängt, dass das eine echte Beziehung, eine echte Zuneigung zwischen diesen beiden Menschen ist und dass, wie sie sich um das Kind kümmern und auch das normale Rollenverhältnis zwischen den Geschlechtern auch so nicht hier auch so außer Kraft gesetzt ist im positiven Sinne. Das heißt, sie spricht ihn an, als sie sich kennenlernen. Und es gibt auch eine Szene, wo sie auf die Jagd gehen sozusagen und sie schießt und trifft auch. Und das hat so eine Selbstverständlichkeit, das wird so en passant erzählt und da wird dann eigentlich mit wenigen Szenen, wenigen Bildern dann sehr viel über diese beiden Menschen ausgesagt. Da, wo der Film das macht, ist das auch total stark und ich hätte mir gewünscht, dass er einfach darauf vertraut, das zu erzählen und diesen narrativen Rahmen oder dieses Gerüst, der kommt ja immer wieder, der ist ja nicht nur am Anfang und am Ende, dass man den wirklich sehr, sehr stark dann runtergefahren hätte. Weil da, wo der Film drauf verzichtet, wird er eigentlich besonders stark. Und ich fand auch Felicity Jones auch sehr, sehr stark in dieser Rolle. Und Joel Edgerton, der ja diese schwierige Aufgabe übernehmen muss, von einem Mann von Mitte 20 bis 70 oder so zu spielen. Also diese ganze Epoche vor dem Ersten Weltkrieg bis Gagarin im Weltall. Ja, also eine Phase, in der vielleicht mehr fundamentale Änderungen passieren als jemals zuvor. Also alles, was sich im 19. Jahrhundert schon angekündigt hat und was schon angefangen hat, wird ja in diesen ersten 50 Jahren des 20. Jahrhunderts bricht sich das ja in unglaublicher Geschwindigkeit Bahn. Und als er am Ende, ich meine, wir spoilern jetzt heute mal, als er am Ende dann in einer größeren Stadt ist, wo dann Autos fahren und so weiter und wo er dann halt auch im Fernsehen dann Gagarin sieht, da ist er ja der Vertreter der alten Welt, die nicht mehr da ist und von denen es nur noch ein Echo gibt. Ein schöner Satz am Anfang, der eigentlich ja schon fast gereicht hätte.
Ich finde das auch so schön irgendwie, dass der Film manchmal diese ganz kleinen Zeitsprünge macht, also sozusagen aus seiner Zeit herausspringt und erzählt, was davor oder danach passiert ist. Wir gehen nicht nur dieses ganze Leben einmal, wie du sagst, bis 1968 durch, sondern wir kriegen sozusagen auch kleine Einblicke in die Zukunft und in die Vergangenheit, wenn er sozusagen neben der Holzbrücke, die sie gerade bauen, die Betonbrücke erscheint, die sozusagen Jahrzehnte später gebaut wird, oder wenn er an diesen Pferdewagen kommt, dieses Mannes, der einen Herzinfarkt hat, der wahrscheinlich irgendwie ein paar Jahre später, wie uns die Off-Stimme erzählt, irgendwie entdeckt und irgendwie verhindert hätte werden können. Ja, und auch das ist, finde ich, dieses irgendwie ist sozusagen, geht alles weiter, zieht alles weiter, die Zeit entwickelt sich immer weiter, aber irgendwie läuft auch alles parallel. Ja, und das finde ich auch, und es gibt kein besseres Medium als Film, finde ich, um das darzustellen. Ja, wie die Gleichzeitigkeit allen dessen, was passiert, finde ich auch irgendwie immer irgendwie einen sehr, sehr spannenden, schönen Gedanken, ja.
Was mir in dem Film auch sehr gut gefallen hat, war, dass Rassismus auf eine ganz interessante Art und Weise gezeigt wird. Er ist, als er zum ersten Mal mit diesen Eisenbahnleuten unterwegs ist, da gibt es dann auch Chinesen und überhaupt asiatische Arbeiter. Und einer von diesen Arbeitern, der mit ihm ganz normal zusammengearbeitet hat, wird einfach weggezerrt und wird von der Brücke gestoßen. Wahrscheinlich einfach nur, weil er ein Chinese ist. Und das ist etwas, was dann unseren Protagonisten nicht in Ruhe lässt. Also er versucht das zu verhindern, ist aber völlig erfolglos und vielleicht auch nicht energisch genug. Und der wird dieses Bild nicht mehr los. Und das Gesicht von, also überhaupt der Mann, der da völlig ohne Grund von der Brücke gestoßen wurde, der taucht immer wieder auf. Also er sieht ihn immer wieder und er wird diese Schuld, die er fühlt, wird er auch nicht los. Auch das ist etwas, was immer wieder ihn die Frage nach dem Sinn, auch ob er die Strafe bekommt für irgendetwas oder es passiert jemand anderem was Schlimmes, wo er denkt, das hätte eigentlich mir passieren müssen, weil ich da irgendwie eine Schuld auf mich geladen habe. Obwohl er ja nicht derjenige ist, der ihn von der Brücke wirft, sondern das einfach nur nicht verhindern kann oder es nicht energisch genug versucht.
Ja, es ist manchmal fast so ein bisschen eine Geistergeschichte, ne? Also das, wie die Geister der Vergangenheit nicht loswerden, in welcher Hinsicht auch immer. Und Also es sind schon sehr viele, sehr gute Ideen in diesem Film verarbeitet. Und wie gesagt, ich glaube, wenn er an der einen oder anderen Stelle zurückhaltender geblieben wäre, dann wäre das für mich irgendwie ein großer sozusagen Gewinn gewesen. Jetzt gibt es da, es gibt ein paar Sachen, die ich sozusagen bemäkeln würde, aber alles in allem war das, bin ich total froh, dass wir diesen Film jetzt ausgesucht haben, so ganz spontan. Ja, also ich weiß nicht, ob ich mich sonst zu Hause auf meinem Laptop irgendwie dazu aufgerafft hätte.
Das auf dem Laptop wäre auch böse gewesen, ja, weil dieser Film ja schon ganz offensichtlich so durchdacht ist und so gekonnt ist, wie er mit diesen natürlichen Farben arbeitet. Und es ist ja auch so, dass man sehr oft das Gefühl hat, dass man eben so diese Zeitreise mitmacht. Ja, dadurch, dass es halt da die Gesichter oft so halb im Schatten sind und man eher die Wärme des Lichtes als die Stärke des Lichtes spürt. Das auf einem Laptop zu gucken, das wäre echt, ja. Oder vielleicht sogar noch auf dem Smartphone. Na, das wäre tatsächlich sehr, sehr schade. Also bei diesem Film würde ich sagen, er ist leider nur sehr gut. Also wenn man so ein paar Sachen, die uns jetzt beiden nicht so richtig gefallen haben, mit dem übertriebenen Einsatz dieser Erzählerstimme zum Beispiel, dann wäre das noch deutlich mehr gewesen. Aber er ist schon sehr, sehr sehenswert. Wie viele Punkte geben wir denn diesen Träumen von Zügen?
Ich schwanke ein bisschen zwischen 8 und 9. Ich gebe jetzt mal 8, könnte aber auch noch einen Punkt mehr verdienen.
Ja, also ich muss schon so 2 bis 3 abziehen für diese Rahmenerzählstimme. Aber so 8 Punkte, finde ich, sind dann schon angemessen. Auf jeden Fall sehr sehenswert. Vielen herzlichen Dank. Und dieser Podcast steht unter
Creative Commons.
Dankeschön.